Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel und das ist der Podcast, in dem du lernst, wie du nur 2 Stunden pro Woche zu deinem Traumkörper kommst und das Ganze ohne Diät, Hamsterrad, Krafttraining. Wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du schon, dass ich ein sehr, sehr großer Fan davon bin und das aus vielerlei Gründen. Einer der Hauptgründe ist natürlich das Thema Gesundheit und Krafttraining hat nicht nur auf körperlicher Ebene sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile, sondern auch die mentale Komponente spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die mit Krafttraining gestartet haben oder mit Krafttraining starten, um auch an ihrem mentalen Wohlbefinden, an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und gleichzeitig ist das auch ein relativ komplexes Thema und es gibt Sachen, auf die du auf jeden Fall achten musst. Und um dir dieses Thema näher zu bringen, habe ich heute seit längerem wieder mal einen Gast dabei und zwar den Patrick. Grüß dich, Patrick.
Hi,
Alright, dann stell dich bitte mal vor und erzähl so ein bisschen, was du so Schönes machst.
hi. Ich war vorher schon einmal beim Podcast dabei. Vielleicht erinnert sich noch einer dran, hoffentlich. Ich bin Patrick. Ich komme aus Deutschland, aus Essen. Sehr schön, sehr schöne Stadt. Und ich bin 31 Jahre alt, wohne nun in den Niederlanden und bin seit über 3 Jahren, ich glaube jetzt sind es fast schon 3,5, Sportpsychologe. Ich arbeite also viel mit Athleten zusammen, vor allem Kraftsportathleten, Powerlifter, Weightlifter, CrossFit, Bodybuilding, you name it. Und helfe denen dabei, ihre Leistung zu steigern, aber auch ein gesundes Leben zu führen innerhalb und außerhalb ihres Sports. Quasi dann ein bisschen, ja, die Balance zu finden. Das mache ich jetzt seit 3,5 Jahren, habe über 100 Athleten geholfen dabei in One-on-One-Coaching, aber auch andere Coaches ausgebildet darin, ähnliche Sachen zu machen, mit dem Wissen, was die Sportpsychologie zu bieten hat. Und das ist so ein bisschen, was ich mache, ein bisschen Übersicht von dem, was mein Alltag so bringt.
Sehr, sehr cool. Spannend, also eben auch die Powerlifting angesprochen ist auch der Sport, den ich einige Jahre gemacht habe. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, also ich bin in den Sport reingegangen, einfach auch, also für mich war einfach so dieses Bedürfnis, ich wollte mich stark fühlen, also auch ganz, ganz stark dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und interessanterweise, ich glaube, ich habe noch nie mit einem anderen Powerlifter oder auf Deutsch Kraft-3-Kämpfer gesprochen, bei dem nicht irgendwie ähnliche Hintergründe sind. Also es gibt da aus meiner Erfahrung so ganz klar diesen Connect. Wie ist deine Erfahrung damit?
Man sieht definitiv so diese Archetypen, also diese wirklich, ja, oder Stereotypen. Da steckt aber halt häufig sehr viel hinter. Wie du sagst, dass viele ja, gehen halt ins Gym am Anfang, weil sie sagen, ich möchte mich ein bisschen selbstbewusster fühlen. Oder die haben dann eine schwierige Zeit hinter sich, keine Ahnung, Trennung von den Eltern oder irgendwie andere Zurückschläge im Leben. Und sagen dann, okay, ich brauche irgendein Hobby, ich brauche irgendeinen Ort, wo ich mich austoben kann, und ein bisschen auch meinen Kopf abschalten kann. Und da sehe ich halt wirklich so ein, ja, einen Faden, der sich da durchzieht. Viele benutzen halt das Motiv in dem Sinne, okay, ich brauche irgendwo einen Ort, wo ich mich abschotten kann, einfach nur das mache, was ich möchte für eine gewisse Weile. Aber auch wie du gesagt hast, ja, ich bin vielleicht als Powerlifter, gibt es halt viele Leute, die sagen, die sind entweder groß geworden als der sehr dünne, sehr magere, hat sich immer ein bisschen kleiner gefühlt als andere und will jetzt auch stark sein. Oder auf der anderen Seite auch die ein bisschen auf der, ja, wie sagt man, seiner heftigeren, deftigeren Seite war, so wie ich das auch war. Also ich war immer ein bisschen üppiger, sag ich mal, wenn das ein gutes Wort sein sollte. Und dann willst du halt, ja, körperliche Änderungen sehen, aber auch sich stark fühlen. Und ich glaube, das ist halt häufig der Grundantrieb für viele Männer. Und dann bei den Frauen, was ich halt häufig sehe, ist, auch so einen gewissen, ein gewisses Ding oder ein Motiv, wo die sagen, das ist etwas, was ich nicht machen sollte, in Anführungszeichen. Bei vielen Frauen, wo ich das, wie ich das so gehört habe, deren Motivation war, ja, Powerlifting war so interessant, weil das war irgendwie etwas, was die Gesellschaft mir sagte, eine Frau sollte nicht tun. Eine Frau muss nicht oder soll nicht stark sein. Aber ich fand das irgendwie cool. Und das ist halt für viele Frauen auch ein Antrieb, so ein bisschen, ja, gegenzusteuern, was erwartet ist, aber auch irgendwie sich, ja, wie gesagt, auch stark zu fühlen, in einer gewissen Art und Weise. Also da ist definitiv so ein Muster, was ich da erkenne.
Das ist also spannend. Und wenn du jetzt denkst, okay, Powerlifting, damit habe ich nichts am Hut, es geht nicht nur Powerliftern so. Ja, ich habe das auch ganz häufig mit, unter Anführungszeichen, normalen Menschen, die ins Gym gehen oder anfangen zu trainieren, genau aus demselben Gründen. Sie brauchen irgendwas, um gewisse Themen bewältigen zu können. Mhm. Und das war ja auch so, ich habe ja auch nicht gestartet mit Powerlifting, sondern bei mir war es halt wirklich dieser Punkt, okay, ich fühle mich schwach, ich fühle mich klein und fühle mich teilweise sozialen Situationen einfach unterlegen. Also das war so mein Thema damals. Und das wollte ich eben auch mit diesem Krafttraining kompensieren. Und bei anderen Leuten sind es andere Themen, ganz, ganz oft Stress, um da wirklich dieses Ventil zu haben. Frage ist natürlich, wie gut funktioniert das Ganze aus deiner Sicht?
Mhm. Natürlich muss man sich die Frage stellen, was will man erreichen am Ende des Tages? Aus was für einem Grund oder was für einer Motivation geht man dann ins Gym? Wir wissen, dass es viele Vorteile gibt. Vor allem, wie du das auch selber weißt, auf dem körperlichen Bereich, aber auch im mentalen Bereich. Für viele Leute ist der große Vorteil, dass man halt irgendwas hat, wo man die Energie und Zeit reinstecken kann. Das ja. heißt, man geht irgendwo hin und tobt sich ein wenig aus, man lernt neue Dinge, man lernt auch neue Leute kennen in diesem Umfeld, in dem Gym, hoffentlich. Also wenn man jetzt in vielleicht ein Powerlifting-Gym geht, ist das häufiger so, als wenn man in so einem Commercial-Gym irgendwo rumhängt. Aber solche Sachen sind halt sehr gut erfüllt. Für viele Leute ist auch ein Vorteil, dass die Laune einfach besser wird, wenn man trainiert, auch Sachen wie kognitive Fähigkeiten, das Gedächtnis wird besser, wir können Demenz und Alzheimer vorbeugen, also es gibt viele, viele, viele Vorteile. Die Frage ist nur, wenn man die Motivation hat, ins Gym zu gehen, nicht damit die kognitive Fähigkeit steigert oder damit man Demenz vorbeugen kann, sondern die Motivation ist, ich gehe dorthin, damit ich mich besser in meinem eigenen Körper fühlen kann, damit mein Selbstbild, mein Körperbild zum Beispiel besser wird, dann versuchen wir eigentlich das Problem sehr oberflächlich zu lösen. Es hilft, es ändert sich was, aber sagen wir mal, nehmen wir dein Beispiel, man trainiert dann sehr viel und man hat sich immer gefühlt als so der kleine und dünne Unterlegene, in sozialen Kontexten, trainiert dann und wird dann größer, baut mehr Muskeln auf. Irgendwas ändert sich dann doch im Gehirn, aber nicht komplett. Man nimmt sich immer noch ein wenig so wahr als, vielleicht bin ich doch unterlegen, vielleicht bin ich doch zu klein, vielleicht muss ich doch mehr. Und das ist halt da, wo wir halt gucken müssen, okay, wie sehr müssen wir dort in die Tiefe gehen? Das ist halt dann wirklich, wo dann meine Arbeit ins Spiel kommt, wo ich dann halt schon merke, ich habe halt mit Leuten zusammengearbeitet, die machen dann Competitions im Bereich von minus 105 Klasse. Also sie sind dann schon gut gebaut, ne? Und auch nicht die größten meistens. Und die gehen dann schon hin und beugen 300 Kilogramm plus oder heben dann 300 Kilogramm plus. Und trotzdem haben die immer noch das gleiche Bild von sich selbst. Ja, ich bin irgendwie unterlegen, ich bin so klein, ich muss immer größer werden. Und wenn ich das dann halt sehe, dann sage ich halt schon, okay, da kann das Gym halt nicht helfen. Manchmal steuert das Gym auch eigentlich dem entgegen, was man erreichen möchte. Und da ist halt, glaube ich, wo meine Arbeit wirklich zum Vorschein kommt.
Das ist also spannend. Ich habe im Prinzip eins zu eins auch das Thema gehabt, das du gesagt hast. Also bei mir war so der Punkt. Ich habe gedacht, irgendwann, also ich habe mal damals Strength Wars, wo ich angefangen habe zu trainieren. Da war das gerade, das auf YouTube explodiert. Und bei mir war das okay, ich habe Leute gesehen, die dreifaches Körpergewicht heben können. Und damals wann war das, vor 10 Jahren, da hatte ich keine Ahnung, dass sowas überhaupt geht. Ja? Und das war für mich so, wow, crazy. Werde ich nie schaffen können. Und irgendwann habe ich dann trotzdem inspiriert und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt zum ersten Mal das einfache Körpergewicht, dann irgendwann 1,5-faches, dann irgendwann mal 2-faches, da geht ja doch was. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will einmal 3-faches Körpergewicht heben und dann bin ich stark. Ja? Und das Lustige war, ich habe dann 3-faches Körpergewicht gehoben und das hat, glaube ich, so 2 Tage angehalten und danach habe ich mich wieder schwach gefühlt. Also ich habe genau die gleiche Situation im Prinzip gehabt und das war für mich der übelste Mindfuck. Also ich habe mich gar nicht mehr ausgekannt und das war eigentlich so das, was mich wirklich tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung reingebracht habe, warum ich auch immer mehr Elemente aus dem Coaching mit reinnehme, auch wenn jetzt Leute einfach, in Anführungszeichen, nur das Ziel haben, irgendwie, ja, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, ich möchte wieder in die alten Hosen reinpassen, weil es aus meiner Sicht einfach auch immer mit reinspielt. Also spielen immer solche psychologischen Bedürfnisse auch mit rein. Mhm. Wie arbeitest du mit so jemand, wenn du jetzt merkst, wenn du jetzt siehst, okay, der macht Kraft-3-Kampf oder es muss auch nicht unbedingt Kraft-3-Kampf sein oder einfach jemand, der sagt, der geht jetzt ins Gym, weil er sagt, er möchte besser ausschauen und der trainiert dann 2 Jahre, hat dann sein Sixpack, trainierte Brust, 40er Arme und ist eigentlich topfit. Jeder denkt, boah, krass, du bist richtig Org geworden, crazy. Schaust aus wie ein Fitnessmodel und der denkt sich, aber.
Ja. Diese Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung anderer, das ist halt ein großes Thema. Häufig, wo ich mit starte, ist halt immer zu schauen, was sind so die Überzeugungen, die jemand hat? Sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel jetzt, okay, wie jemand aussieht. Sag ich mal, jemand geht ins Gym, der trainiert sehr hart, will dann ein Sixpack haben, will dann gut gebaut sein und pipapo. Hat das dann alles erreicht, ist dann aber doch nicht glücklich damit. Dann frage ich halt häufig, okay, warum, was für eine Überzeugung steht dahinter, dass du sagst, ich muss jetzt so aussehen? Und häufig kommen wir dann auf den Punkt, ja, ich muss aussehen wie ein Fitnessmodel oder wie die Männer oder Frauen in den Filmen, sieht man halt auch häufig als Beispiele. Weil dann, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich gut. Wenn ich gut bin, dann werden mich Leute auch gut wahrnehmen. Und wenn mich Leute gut wahrnehmen, dann mögen die mich und vielleicht kriege ich dann auch eine Freundin oder einen Freund oder viele Freunde um mich herum. Also es ist dann sehr viel damit assoziiert, wenn ich diesen Körper habe oder wenn ich diese Leistung erbracht habe, dann bin ich XYZ. Und dieses XYZ, diese Lebensregel, die sie dann sich erschaffen haben, die müssen wir erstmal herausfinden. Und häufig kommt das halt darauf zurück, okay, wenn ich so aussehe, dann werde ich akzeptiert. Das ist halt häufig am Kern. Oder vielleicht, wenn wir das Beispiel wieder nehmen, wenn ich jetzt stark genug bin, Anführungszeichen stark genug, weil wer weiß, was stark genug überhaupt heißt, dann bin ich nicht mehr anderen Leuten unterlegen. Dann kann mir niemand mehr was antun. Dann werde ich akzeptiert in die Gruppe mit den coolen Kids oder whatever so die Überzeugung dort ist. Und dann müssen wir halt darauf erstmal hinaus zielen, um zu schauen, okay, wo kommt das her, was ist die Lebensregel, was sind die Überzeugungen? Und dann fangen wir langsam an, so diese Überzeugung und diese Lebensregeln anzupacken und zu sehen, okay, macht das überhaupt Sinn? Stimmt das überhaupt? Und da haben wir jetzt erstmal dieser größte Beweis, nee, warte, das stimmt irgendwie nicht, weil ich bin ja jetzt nicht glücklich. Irgendwas kann ja nicht gestimmt haben. Wenn ich recht hätte mit meiner Überzeugung, dann wäre ich jetzt glücklich, weil ich so aussehe, wie ich aussehen wollte, weil ich jetzt so stark bin, wie ich stark sein wollte. Und da fangen wir dann langsam an, ein bisschen Zweifel zu erzeugen. Und das ist halt häufig durch ja, Fragestellung. Im Englischen sagen wir, nennen wir das Socratic Questioning. Socratic Questioning ist quasi von Sokrates, vom Philosophen, der dann halt viel darüber fragt, okay, warum, wo kommt das her? Also sehr viel an die Wurzel des Problems anpackt. Und wie gesagt, wir fragen dann weiter und weiter und weiter, bis dann eine Diskrepanz entsteht und die Person merkt, okay, das stimmt eigentlich nicht. Und dann müssen wir halt wieder einfüllen, was stimmt denn doch? Und das ist halt wirklich die Schwierigkeit. Das klingt einfach, aber das dauert Wochen, Monate, Jahre bei manchen Leuten. Ja. Das ist halt so dieses, ja, the bread and butter of psychology quasi.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an meinen Prozess und dieses, ich finde, es ist ganz wichtig, dieses erstmal so dieses Aufdecken, was du erwähnt hast, von diesen Überzeugungen. Also was ist so wirklich, was steckt also wirklich dahinter? Ist so, was ist so dieser Antrieb? Und dann auch ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht aufzudecken, was ist so der Nutzen von diesem von diesen Überzeugungen. Ja, es gab ja irgendwann mal, das Ganze haben wir irgendwann mal gelernt und damals hat es ja für, es hatte ja eine Funktion. Also dieser Antrieb, okay, ich muss stärker werden, ich muss besser werden und das ist übrigens nicht nur, wenn du zuhörst und jetzt denkst, das gilt jetzt nur für Krafttraining. Nein, das gilt auch für andere Sachen. Es gilt zum Beispiel auch fürs Thema Geld. Es gibt die gleichen Antreiber auch bei Leuten, die sagen, okay, ich muss jetzt immer noch mehr Kohle verdienen. Was jetzt nicht heißt, dass mehr Kohle verdienen irgendwie grundsätzlich ein Problem ist. Ja, genauso wie jetzt von 300 auf den 400 und auf den 500 Kilo Deadlift zu kommen, auch nicht grundsätzlich ein Problem ist. Die Frage ist halt eben auch, was ist so das, was ich will und bewirkt das? Ja? Und wenn es jetzt das Ziel ist, okay, ich möchte auch mit meinem Körper zufrieden sein, dann ist es aus meiner Sicht immer nur so die Hälfte von der Medaille. Ja. Und deswegen, das Erkennen von dem Ganzen kann schon eine Zeit lang dauern.
Ja.
Und das Hinterfragen und ganz oft, wenn man das Ganze dann so ein bisschen zu Ende denkt, also das ist okay, dass dann XYZ erreicht, was dann? Ja, das ist immer so eine ganz spannende Frage, die ich mir dann auch stelle. Und oft kommt dann so, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.
Ja, ja. Was ist der Nutz, was ist der Zweck? Warum macht man die Sachen, die man macht, wie du auch gesagt hast, mit dem Geld machen? Also ja, an sich ist ja nichts schlimm daran zu sagen, ich möchte gut Geld verdienen. Mhm. Ist nicht schlimm daran zu sagen, ich möchte in Anführungszeichen gut aussehen oder ich möchte, keine Ahnung, eine gute Beziehung mit einer Frau oder einem Mann führen oder whatever. Alle diese Ziele sind ja nicht inhärent irgendwie schlecht oder gut, das kann man ja so nicht sagen, aber wie du gesagt hast, dieser motivierende Faktor ist halt immer die Frage, okay, warum macht man es denn? Zum Beispiel für, sagen wir mal, das Thema Geld, für viele Menschen ist das halt, okay, wenn ich viel Geld habe, dann kriege ich halt Respekt oder Anerkennung oder ich kann mich dann gut fühlen, weil ich bin dann ein guter Mann. Männer haben das halt häufig, die sagen, als Mann muss man viel Geld verdienen. Und allein schon diese Überzeugung, die man sich dann erstmal anschaut, so warum denn? Warum bist du denn nur gut, wenn du diese Voraussetzung erfüllst? Warum ist das so? Wo hast du das gelernt? Was für ein Beweis dafür hast du überhaupt? Weil kennst du Menschen, die das nicht haben, aber trotzdem gute Menschen sind? Und das ist wirklich, wo wir dann häufig diese Diskrepanz sehen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, so dieser Mittel zum Zweck. Was ist der Zweck, den wir da erfüllen mit dem Gym zum Beispiel? Also viele Leute gehen ja ins Gym, weil die sagen, okay, ich möchte gut in etwas sein. Okay, bauen wir Kompetenz auf. Find ich gut. Wenn man Kompetenz aufbaut, dann kann man sich auch häufig sehr viel mehr Selbstvertrauen aufbauen, weil man weiß, okay, ich kann etwas. Ich möchte mich so fühlen, als wenn ich gute Verbindung mit Menschen habe. Okay, dann geht man ins Gym und dann interagiert man mit den Leuten, bildet so einen Freundeskreis. Das sind halt alles so diese Motivationsfaktoren, wo ich sagen muss, okay, cool, die sind greenlighted von meiner Seite, da kriegst du einen Daumen nach oben. Aber wenn dann die Überzeugung dahinter sind, ich mache das jetzt nur weil, und dann ist der Grund, wenn ich gut aussehe, dann kriege ich Anerkennung, dann kann ich mich gut an mir selbst fühlen. Das ist halt da, wo ich das Problem häufig sehe und wo auch viele Leute ihre Probleme ein bisschen wegschieben, um ehrlich zu sein. Das ist halt das, wo ich selber auch persönlich nicht mit dem Gym Probleme hatte, aber für mich war immer Arbeiten ein großes Thema. Wenn ich viel arbeite, dann bin ich gut. Wenn ich nicht arbeite, dann bin ich nicht gut, weil dann bin ich faul. Dann trage ich nichts dazu bei, dass die Gesellschaft besser wird. Und das ist halt etwas, was ich gelernt habe von meinem Elternhaus. Beide meine Eltern haben unglaublich viel gearbeitet. Mein Vater teilweise habe ich kaum gesehen, weil er halt 80 Stunden die Woche gearbeitet hat. Und da habe ich dann zum Beispiel da diese Lektion gelernt. Du bist nur gut als Mensch, wenn du viel arbeitest und viel leistest. Und das selber musste ich auch so krass aus meinem System rausbekommen. Und da falle ich auch immer wieder rein. Aber diese Einsicht erstmal zu haben, das ist so der erste Schritt. Und dann kann man halt die nächsten Schritte auch setzen dort.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon über einiges gesprochen, was man hier machen kann. Wie schauen so aus deiner Sicht jetzt die Schritte aus? Weil aus meiner Sicht, also wir haben das schon erwähnt, so diese Kompetenzen zu erwerben, und ich möchte mich da einfach nochmal wiederholen, weil ich glaube, das ist etwas, wo ganz, ganz oft auch dieser Body Positivity Bewegung, was oft auch falsch kommuniziert wird, weil aus meiner Sicht bekommen die Leute oft den Eindruck, okay, sie sollen sich einfach so annehmen, wie sie sind, und dass irgendwie daran arbeiten zu verändern, dass das fast schon irgendwie als was Negatives dargestellt wird, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme mich an, so wie ich bin, und ich verändere jetzt zum Beispiel auch nichts an meinen Gewohnheiten. Und ich finde, das ist so, ich finde, das eine und das andere schließt sich nicht aus. Ich finde dieses Kompetenzen an sich, dass ich sage, okay, ich möchte mich gut in meinem Körper fühlen. Naja, wenn ich ins Gym gehe und wenn ich mich gesünder ernähre, dann werde ich mich besser im Körper fühlen. Ja? Gleichzeitig ist es aber, wie wir jetzt schon gehört haben, nur eine Seite der Medaille. Wir haben in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, hatten wir so das Thema Selbstwert. Ich mag den Begriff Selbstwert nicht, weil das Wert drin finde ich ein bisschen fehl. Also ich mag den englischen Begriff Self-Esteem da lieber. Und da haben wir die zwei Seiten. Das ist einmal die Selbstwirksamkeit und einmal der Selbstrespekt. Also einmal wirklich die Fähigkeit, die Kompetenz auch sagen zu können, hey, mich stört es, dass ich wenig Energie habe, und deswegen ändere ich meine Ernährung. Und das ist etwas, wo aus meiner Erfahrung schon auch ganz, ganz stark dazu beiträgt, ja, dass ich mich in meinem Körper besser fühle. Gleichzeitig ist aber auch die andere Seite, dass ich auch sagen kann, okay, ich bin jetzt an dem Punkt und damit bin ich jetzt auch zufrieden. Und da ist dieses Wort muss aus meiner Sicht immer so ein Signalwort. Also wenn jemand bei mir im Coaching sagt, ich muss das machen, das ist dann immer so, okay, da das sollte man genauer hinschauen. Ja. Was sind aus deiner Sicht so konkrete Steps, die jetzt ein Zuhörer, was sagt, okay, damit erkenne ich mich, ich mache jetzt irgendwie schon viel Sport, habe jetzt vielleicht auch schon abgenommen, bin in besserer Form, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl, es ist irgendwie nie genug, oder mir geht's von außen betrachtet, ist eigentlich alles super, aber irgendwie passt es für mich immer noch nicht.
Es sind ein paar Dinge, auf die ich noch eingehen möchte. Falls ich die Frage nicht beantworten sollte am Ende, bitte weise mich darauf hin. Ja. Weil da sind viele Sachen, die ich gehört habe, die ich sehr, sehr spannend finde, auf die ich noch reagieren möchte. Mit der Body Positivity Movement, das fand ich sehr, sehr spannend, dass du das aufgegriffen hast, weil ich wirklich sehe, dass innerhalb dieser Community, innerhalb dieser Movement von Body Positivity, es gibt auch sehr verschiedene Interpretationen, was Body Positivity überhaupt bedeutet. Und ich glaube, die Definition, die ich gehört habe, oder die Art und Weise, wie das interpretiert wird, die ich am hilfreichsten finde, ist, dass Leute sagen, dein Antrieb, Gewicht zu verlieren oder ins Gym zu gehen oder auf deine Ernährung zu achten, sollte niemals Hass deines eigenen Körpers sein. Ja, du solltest niemals auf deinen Körper schauen und sagen, ich hasse diesen Teil von mir und deswegen mache ich jetzt XYZ. Es geht häufig darum, dass wir das umdrehen und schauen, okay, was für eine Fähigkeit möchte ich wieder erlangen? Also was ist mein Körper zu fähig? Und wie fühle ich mich innerhalb der Gesundheit, sag ich mal? Weil häufig gucken wir halt auf den Körper in einer Art von, okay, wenn ich jetzt so viel Übergewicht habe, sind dort Einschränkungen vorhanden? Zum Beispiel, kann ich jetzt mit meiner Tochter oder meinem Sohn spielen? Ich habe zu viel Gewicht, ich kann jetzt nicht mit denen rennen, ich kann jetzt nicht mit denen spielen, so wie ich das eigentlich wollte. Okay, die Fähigkeit ist eingeschränkt. Das ist eine gute Motivation zu sagen, ich gehe jetzt und gehe ins Gym, ernähre mich besser, damit ich die Funktion wieder anlange, mit meinen Kindern spielen zu können. Das wäre so ein Antrieb, den die dann halt positiver finden. Das ist halt so etwas, wo ich sage, da ist die Body Positivity Movement sehr nice, weil eigentlich sagen die, es startet mit Akzeptanz von, wo bin ich momentan? Nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist oder richtig oder falsch, da ist keine Bewertung drin, sondern das ist einfach nicht wirklich positiv auf deinen Körper, sondern neutral. Das ist das Interessante daran. Es heißt Body Positivity Movement, sollte aber eigentlich Body Neutrality Movement heißen, weil man eigentlich neutral auf seinen Körper schauen sollte, sagen, ja, das ist mein Körper und er ist so, wie er ist und ich kann das akzeptieren, wie er in diesem Moment ist, aber es gibt bestimmte Fähigkeiten, die ich wieder erlangen möchte, es gibt bestimmte Einschränkungen, die ich nicht haben möchte. Und da möchte ich halt Schritte setzen. Das finde ich halt sehr spannend mit der Body Positivity Movement. Der andere Punkt, den ich gehört habe, den du gesagt hast, war mit dem Self-Esteem, wo man sagt, ja, ich habe nicht nur die Fähigkeit, sondern ich habe auch fast schon die Autonomie, selber die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt etwas, um eine Änderung hervorzurufen. Das heißt jetzt zum Beispiel, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt stärker werden, ich möchte anders aussehen oder ich möchte Funktion wieder erlangen. Das ist halt immer darauf gerichtet, dass man sagt, okay, ich möchte Kompetenz, aber auch Autonomie haben in dem Falle, damit ich merke, dass meine Aktion im Leben wirklich einen Effekt haben, einen positiven Effekt haben auf mich selber und auf andere und auf mein Leben. Und das ist halt der sehr spannende Faktor dort. Jetzt, wo ich die beiden Punkte aufgegriffen habe, was war deine Frage nochmal?
Ja, danke auf jeden Fall. Und mir gefällt der Zugang mit diesem, Body Neutrality, weil ich finde auch dieses Thema Akzeptanz, das wird so aufgegriffen, als wie, okay, ich akzeptiere das und dann kann ich nichts ändern. Aber das ist so ein Paradox, weil es ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, also es ist eine Voraussetzung, dass ich meine Situation so akzeptiere, wie ich es gerade jetzt habe. Und dann kann ich es ändern, weil solange ich es nicht akzeptiere, bin ich einfach viel, viel mehr dazu verleitet, einmal wie du vorher gesagt hast, diese Tendenz, dass wir einfach gewisse Themen, dass wir da nicht hinschauen wollen. Und da ist halt die Akzeptanz auch ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und das war zum Beispiel bei mir jetzt auch, wenn es darum ging, eben dieses Thema, ja, also soziale Interaktion, einfach da auch selbstbewusst zu sein, worum es, das war für mich auch ein Riesenpunkt, das klingt so einfach, ja, ich akzeptiere das jetzt und das ist erledigt. Nee, das war für mich ein Riesen, das war für mich sehr, sehr viel Arbeit, wirklich auch sagen zu können, okay, ich nehme das jetzt, wie es bei mir gerade ist und schaue, dass ich eben dorthin komme, von wo ich jetzt gerade bin, dass ich dorthin komme, wo ich eben sein möchte. Also ich habe diese Hinzu-Motivation, also diese positive Motivation. Und das ist sowas, wo ich finde, ist einfach, um auch langfristig Erfolg zu haben, ist es ganz, ganz wichtig. Weil das gesagt, ich mache jetzt dieses Thema eigenen Körper hassen. Und also aus meiner Erfahrung, ja, es Ich kann aus meiner Sicht kann man kurzfristig schnell Ergebnisse haben, indem man einfach von dieser Wut auf sich selber, ja, okay, von dieser wirklich sehr, sehr negativen Motivation angetrieben ist. Nur aus meiner Sicht ist sowas niemals nachhaltig. Und das ist dann eben auch ein Grund, wenn jetzt viele Leute radikale Diäten starten und dann kurzen Erfolg haben. Das sind natürlich jetzt noch andere Faktoren im Spiel, aber das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, warum viele es eben nicht langfristig auch schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Und ich finde, in jeder Zielformulierung, also es ist auch so, wie ich mit Klienten arbeite, schaue ich, dass wir immer auch eine Hinzu-Motivation ausarbeiten, dass wir die finden. Und auch ganz, ganz wichtig, die auch intrinsisch kommt, also von der Person selber. Wenn da irgendwelche weg von Motivation, Schmerzmotivatoren drin sind, kann man durchaus verwenden, weil es halt oft einfach der Auslöser ist, dass Leute sagen, okay, ich will jetzt weg von diesem, das nervt, das stört mich, da will ich weg von. Aber dieser Punkt, okay, wo möchte ich eigentlich auch hin und da auch die Klarheit zu entwickeln, weil das fehlt ganz, ganz vielen aus meiner Sicht, wenn die starten mit Sport, mit Training, mit Ernährung, sondern sagen einfach, okay, ich will einfach nur noch weg davon. Okay, dann sind die weg davon und dann sind wir eben beim Punkt, wenn wir schon vorher hatten. Ja, was passiert dann?
Ja, jetzt diese, was du gesagt hast, mit Hinzu-Motivation, entgegengestellt von etwas wegzulaufen. Mhm. Wie gesagt, das kurzfristig kann man halt immer, man kann da echt viel Fortschritte machen, wenn man vor etwas wegläuft. Klar, also wenn man sich vorstellt, jemand rennt weg vor Hunden, die den beißen möchte, die Person wird sehr, sehr schnell rennen, definitiv. Ja. Aber wie lange kann die Person rennen? Ganz ehrlich, realistisch. Mhm. Irgendwann ist halt durch. Und dass wir dann eher so diese Motivation aufbauen, okay, wir gehen auf etwas hinzu, weil, was du schon aufgegriffen hast, der Begriff Hass, der Begriff Scham, der Begriff Angst kommt halt immer zum Vorspiel, ist, wenn jemand vor etwas wegläuft und quasi kompensieren möchte für etwas, dann ist entweder immer Hass, Scham oder Angst dort. Angst, dass ich vielleicht verlassen werde von meinem Partner, wenn ich nicht in guter Shape bin oder wenn ich nicht kompetent bin oder wenn ich nicht viel Geld mache oder whatever. Da ist die Angst dann, ich bin nicht gut genug für eine andere Person. Oder Scham, hey, ich kann noch nicht mal mich dazu bringen, ins Gym zu gehen. Ich kann mich noch nicht mal dazu bringen, weniger zu essen. Das sind so diese wirklich Sätze, die man hört, und man hört diese Scham daraus. Ich kann noch nicht einmal. Und wieder dieser Hass, der dann davon kommt und dann wieder angetrieben wird dadurch, dass man dann sagt, jetzt muss ich aber was machen. Und wie gesagt, also die Begriffe müssen oder ich darf das nicht. Das sind halt so ganz große Indikatoren. Also ich glaube erstmal, wenn jemand schauen möchte, okay, wo ist meine Motivation hier? Erstmal das Erste, was ich denke, ist wichtig, ist, dass die Person erstmal drauf schaut, wie spreche ich mit mir selber? Was für Worte, was für Sätze benutze ich? Also Sachen wie, ich darf nicht, ich muss, ich kann das nicht. Also das sind so sehr typische Sachen. Aber auch, was passiert, wenn irgendwie man einen Punkt erreicht, wo dann ein Gegenschlag kommt? Sagen wir mal, jemand ist auf einer Diät, verliert Gewicht, für die ersten paar Wochen sehr viel Wassergewicht, aber dann auch Fett. Und dann sagen wir mal, 2-3 Monate vergehen. Und dann kommt ein Plateau. Und dann vielleicht geht das Gewicht auch höher. Wenn man dann zum ersten Mal merkt, so, oh krass, ich muss irgendwas verändern. Und dann stellt man sich auf die Waage und sieht, okay, krass, mein Gewicht ist hoch. Und wenn der erste Reflex ist, Scham, Hass, Angst. Und wenn die erste Reaktion ist, im Sinne von, wie spreche ich mit mir, zu sagen, ah, jetzt habe ich es wieder verkackt, habe ich wieder einen Fehler gemacht, dass man dann erstmal schaut, okay, das sind so diese Red Flags, diese Red Flags, die wir dann sehen müssen, so spreche ich mit mir, und dann kann man darauf reflektieren und erstmal lernen, okay, hey, was für Fallen, kognitive Fallen sozusagen, wir nennen Cognitive Distortions im Englischen, welche Fallen trete ich denn da rein? Zum Beispiel dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, heute habe ich jetzt zu viel genascht. Jetzt habe ich den ganzen Tag wieder verpestet. Ja, dann soll ich es auch vielleicht sofort lassen. Oder hey, jetzt habe ich ein bisschen zugenommen. Jetzt bin ich jetzt wieder alles im Arsch. Jetzt kann ich die ganze Woche vergessen. Jetzt kann ich die ganze Diät vergessen. Dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, das ist so einer der Beispiele. Da können wir halt zum Beispiel schon mal aufgreifen und sagen, okay, hey, was ist irgendwo dazwischen? Was ist zwischen Schwarz und Weiß? Haben wir irgendwas, wo so eine Grauzone zu erschaffen ist? Zum Beispiel, hey, ja, ich habe in Anführungszeichen einen Fehler gemacht. Was bedeutet, ja, ich habe einfach nur nicht meiner Diät gefolgt, was jetzt auch nicht schlimm ist. Ist es wirklich alles jetzt nichts wert, weil ich das einmal gemacht habe? Nein? Okay. Was ist denn wirklich die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ein Fehler wird nicht die ganze Diät verpesten, die ganze Arbeit der letzten Wochen in die Mülltonne schmeißen quasi, sondern ich kann das akzeptieren, dass es passiert ist und ich kann einfach jetzt weitermachen mit meiner Diät. Ich muss nicht kompensieren, ich muss nicht irgendwie ins Gym gehen und nochmal Cardio machen oder so. Und das sind halt so Sachen, wo wir dann anfangen mit, die Gedanken erstmal anzugreifen und dann sehr viel Akzeptanz auszuüben, wenn es passiert ist und dann es zu korrigieren. Und wenn wir das korrigiert haben im Level von unseren Gedanken, häufig sind dann die Emotionen anders und die Emotionen motivieren dann ein anderes Verhalten und das Verhalten führt dann wieder zu anderen, zum anderen Outcome am Ende des Tages und das, ja, kreiert dann quasi einen neuen Kreislauf an Verhalten, Gedanken und Emotionen. Das ist so, wo ich erstmal angreifen würde in einer Zusammenarbeit mit dem Klienten zum Beispiel.
Das ist also spannend. Das heißt, die ursprüngliche Frage, die hast du eigentlich schon bearbeitet oder beantwortet, besser gesagt. Und ich denke, wir können das hier einfach mal zusammenfassen, wie das konkret ausschauen kann. Also Punkt Nummer eins aus meiner Sicht ist, erarbeite die Kompetenz. Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig, um das hier einfach auch nochmal zu erwähnen, weil wir jetzt ganz viel über solche Faktoren gesprochen haben, wie wir über gewisse Sachen denken, was uns motiviert. Und da finde ich, sollten wir einfach auch, da sollte dieser Punkt einfach auch nicht zu kurz kommen, denn das Erwerben von der Kompetenz kann einfach schon sehr, sehr viel bewirken. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach verstanden hat, wie er in gewissen Situationen auf die Ernährung reagieren kann, wie Training funktionieren kann oder eben auch Kompetenz in Bezug zum Regeln von Emotionen, zum Managen von Gedanken, weil ja auch das ist eine Kompetenz, also emotionales Management, ist eine aus meiner Sicht extrem wichtige Kompetenz, die sehr wenige Menschen haben, von denen was ich sehe. Das ist ein riesen eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Ja. das heißt, das finde ich ganz wichtig. Wir hatten das Thema mit den Gedanken, wie spreche ich über mich? Und was mir dabei geholfen haben oder vor allem geholfen hat, sind drei Sachen. Also der erste Punkt, wie du gesagt hast, dieses Erkennen von Schwarz-Weiß-Denken. Also das hast du sehr schön auf besprochen oder auch, wann ich mich zum Beispiel nur auf das Negative fokussiere. Das ist auch so eine Verzerrung, die ich ganz, ganz oft in Coachings feststelle, wenn dann Leute irgendwie 10 Sachen richtig gemacht haben, vielleicht noch nicht das ultimative Ergebnis sehen und dann so das Gefühl haben, es funktioniert nichts und gleichzeitig stehst du als Trainer oder als Coach und dann denkst du, naja, wenn wir da jetzt so weitermachen, das wird dann die nächsten Wochen dann einfach auch zu dem kommen, was du möchtest, aber die Person hat so das Gefühl, okay, es bringt alles eh nichts und ist dann eigentlich schon versucht aufzugeben. Das ist immer so das, wo es mir dann so die Haare aufstellt, weil ich mir denke, okay, shit, da müssen wir jetzt sehr, sehr gut aufpassen. Und also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, oder wenn es um die Kritik geht, eher zu versuchen oder sich angewöhnen, weniger sich selber zu kritisieren, so quasi, scheiße, ich habe die Diät wieder verkackt, ich krieg's einfach nicht hin, und das stattdessen so das Verhalten kritisieren. Das ist so das, was meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, ich sage nicht, okay, ich bin so blöd, ich habe jetzt schon wieder 3 Tafeln Schokolade gegessen, sondern okay, ich habe jetzt die 3 Tafeln Schokoladen gegessen, was kann ich machen, damit es nächstes Mal nicht wieder passiert? Mhm. Ja, das heißt, ich mache mich damit nicht selber fertig. Und eben auch Thema emotionales Management, wo natürlich stark mit den Gedanken auch zusammenhängt. Das sind so aus meiner Erfahrung eigentlich das, wo für mich persönlich in meiner Reise, sage ich jetzt mal, auch einen größten Unterschied auch gemacht hat.
Ja. Ich habe auch, also es sind ein paar verschiedene Sachen, die dann für mich wirklich herausstechen. Das ist einerseits, du hast auch schon gesagt, dass man nicht sich selber unbedingt kritisiert zu sagen, okay, oh, jetzt habe ich es wieder verkackt oder wie blöd, dass ich 3 Tafeln Schokolade gegessen habe, whatever. Dass man das nicht macht, sondern dass das Verhalten eher so beobachtet und sagt, okay, das Verhalten hat jetzt dazu geführt, dass ich nicht das Ziel erreicht habe, was ich für mich gestellt habe. Was könnte ich nächstes Mal besser machen, damit es nicht passiert? Ich glaube, was da halt so häufig sehr interessant ist, zu gucken, wenn man versucht, langfristig eine Veränderung im Verhalten vorzunehmen, was viele Leute versuchen ist, die versuchen einfach nur das Verhalten zu ändern und das war's dann. Die sagen dann so, okay, keine Schokolade mehr, das war's. Was viele Leute nicht verstehen, ist, dass wir eigentlich versuchen, auf einer Identitätsbasis Sachen zu verändern. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Person wäre, die in der Lage dazu ist, zum Beispiel keine Schokolade zu essen oder ins Gym zu gehen 3-mal die Woche oder so und so viel Geld zu machen, wie würde ich mich verhalten? Wie würde ich denken? Wie würde ich fühlen? Und das dann quasi zu beobachten, diese Person, die wir dort kreieren, wie würde die denken, fühlen, handeln? Wo sind wir da? Ist da ein Unterschied? Ist da eine große Lücke dort vorhanden? Und wenn dort eine große Lücke vorhanden ist, dann muss man halt sehen, okay, welche Schritte, kleine Schritte kann ich nehmen, damit ich näher daran komme an die Person, an die ich sein möchte? Und wenn ich sage, an die Person, die ich sein möchte, dann sage ich nicht, dass wir dran denken sollen, dass wir uns verändern, weil wir nicht gut genug sind oder whatever, sondern in unserem Verhalten ist einfach eine Lücke zwischen dem, was eine Person machen würde, die so aussieht, so viel Geld macht, so eine Leistung bringt und uns selber. Und in dem Bereich, wenn wir diese Änderung vornehmen, natürlich gibt es Momente, wo wir dann nicht in der richtigen Richtung Veränderung vornehmen. Und wenn das passiert, wenn Fehler passieren, wenn man Rückschläge erlebt, dann muss man halt, wie gesagt, diese Self-Compassion haben mit sich selber und auch Akzeptanz haben. Und was halt häufig vielen Leuten hilft, und das ist sehr, sehr spannend, ich arbeite viel mit CBT, also Cognitive Behavior Therapy Approaches in meiner Arbeit. Das ist halt häufig, wenn Leute, wie gesagt, haben so Verzerrungen haben in der Art und Weise, wie sie Sachen wahrnehmen. Für manche funktioniert das nicht so gut, weil die schon sehr, sehr, sehr kognitive Menschen sind. Die sind sehr verkopft. Also sie haben, die wissen schon sehr viel, die können das sehr gut wahrnehmen. Aber die haben das Problem, dass sie sich nicht so sehr mit ihren Emotionen verbinden. Die sind sehr darauf geachtet, so, ja, aber ich sehe das doch alles sehr objektiv. Ich weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe und das ist nicht gut. Da müssen wir dann häufig mehr auf, was wir Schema Therapy nennen im Englischen. Und Schema Therapy ist eine Erweiterung von CBT. Und da geht es mehr so um dieses innere Kind, mit dem wir uns verbinden. Und wie du das schon aufgegriffen hast, ganz am Anfang des Podcasts, du sagst, ja, meine Motivation war ja, als ich als Kind so und so mich gefühlt habe, so möchte ich mich als Erwachsener nicht mehr fühlen. Und da sehen wir schon, okay, da ist die Verbindung zu dem inneren Kind noch. Okay, wie interagieren wir mit dem inneren Kind? Und ich weiß es häufig sehr so, eher mit, sag man es denn, mit Sachen verbunden wird, dieses innere Kind, das online, hier hört man ja viele Leute darüber sprechen, dass viele Leute damit verbinden, ja, das ist so ein bisschen Öko-Schiene oder whatever. Das sind Leute, die ja an Horoskope glauben. So ist es nicht. Schema Therapy ist wirklich ein Ansatz, wo man dann schaut, okay, wir haben das innere Kind, das hat ein emotionales Bedürfnis. Das emotionale Bedürfnis ist Verbundenheit zum Beispiel. Ich möchte mich verbunden fühlen mit anderen. Oder ich möchte mich kompetent fühlen. Ich möchte mich stark fühlen. Dort sind dann immer emotionale Voraussetzungen da. Und dass wir dann mehr darauf achten, okay, aus unserer heutigen Sicht als Erwachsener muss ich mich darum kümmern, dass die emotionalen Bedürfnisse erfüllt werden. Um diese zu erfüllen, müssen wir natürlich auch ja wirklich zuhören, was das innere Kind sagt und dann auch Veränderungen vornehmen in unserem Leben. Das Problem ist, der Prozess ist dort nicht so straightforward, sondern da kommen immer Probleme auf. Die Probleme kommen auf, wenn unser inneres Kind etwas äußert und sagt, ich habe hier ein Bedürfnis, und dann kommt der Erwachsene hinzu. Und wir nennen das Parent Mode, also den Elternmodus sozusagen, kommt dann rein und sagt so, nein, du darfst das jetzt nicht. Und fängt an zu kritisieren oder vielleicht auch sogar zu bestrafen für die Art und Weise, wie du denkst, wie du dich verhältst, wie du dich fühlst, und sagt dann, nee, du darfst dich jetzt nicht wohlfühlen in deinem Körper, sondern du siehst heute schlecht aus und dafür, weil du jetzt die Schokolade gegessen hast, musst du jetzt ins Gym gehen und für eine Stunde aufs Laufband drauf und schön alles abtrainieren. Und das ist dann, wo wir dann wieder in die Kompensation reinkommen. Und da ist unsere Aufgabe als Erwachsener, diesen Elternmodus entgegenzusteuern. Zu sagen, hey, momentan ist das, was du sagst, gar nicht relevant, weil wir wieder für das innere Kind dort sein möchten. Und manchmal ist der Erwachsene oder der Elternmodus so weit fortgeschritten, dass dann auch die Beschützer reinkommen. Beschützer sind dann die, die das Verhalten lenken. Und das kann sein, dass du dich dann zurückziehst, also isolierst das ein Beschützer, oder Kompensation, du versuchst dann Sachen wieder gut zu machen, extra hart zu arbeiten, oder verschiedene Arten und Weisen, wie wir dann versuchen, das gut zu machen. Und das ist dann wirklich in dem Verhalten, wo wir dann sagen, okay, wir müssen korrigieren für das, was der Elternmodus sagt, was die Beschützer uns versuchen, weiß zu machen und unser Verhalten zu lenken, müssen wir verhandeln quasi zu sagen, hey, ich verstehe, dass du das machen möchtest, weil, aber das ist nicht gesund für mich. Momentan muss ich mich wieder darauf konzentrieren, dass ich die emotionalen Bedürfnisse des inneren Kindes wirklich erfülle. Weil wenn wir das machen, dann können wir ins Gym gehen und sagen, ich fühle mich jetzt erfüllt und ich fühle mich jetzt nicht so, als wenn ich mich bestrafen würde. Ich fühle mich jetzt nicht so, als wenn ich was gut machen müsste. Und das ist wirklich das Endziel, wo wir dann Überzeugung, Emotion, Verhalten alle drei zusammen angreifen können mit dem einen Ansatz. Und das ist ein Ansatz, den ich häufig mit Leuten benutze, die sehr, 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 sehr streng mit sich sind.
Sehr, sehr spannend. Und ja, ich denke, das darf auch mal sacken. Und ja, wir haben jetzt knapp ein bisschen mehr über 45 Minuten und wir hatten sehr, sehr viel Input. Wir haben Emotionen, wir hatten Gedanken, wir hatten Thema Selbstwert, wir hatten Tools aus der Therapie dabei. Und ich denke, da kannst du auch sehr, sehr viel als Zuhörer auch mitnehmen. Und ja, wenn du abschließend was sagen kannst, was wäre so etwas, wo du jemanden mitgeben würdest, für den diese Themen vielleicht noch relativ neu sind, da rausgeht aus der Folge, was wäre so dein Input?
Viele Sachen, die ich mitgeben möchte. Ich glaube halt vor allem, was ich insgesamt möchte, dass Leute ein bisschen mehr im Klaren sind oder mehr reflektieren. Ist das Verhalten, was ich zeige, wirklich dazu da, den Zweck zu erfüllen, dass es erfüllen soll? Heißt es, erfülle ich den Zweck, an meiner mentalen Gesundheit zu arbeiten, wenn ich ins Gym gehe? Wenn nicht, und du hast Probleme mit deiner mentalen Gesundheit, versuche dann wirklich ein Mittel zum Zweck zu finden, um daran zu arbeiten, der nichts mit dem Gym zu tun hat. Klar ist da immer ein Overlap quasi bei den Dingen dabei. Und ich glaube, da muss man sich Zeit nehmen, um wirklich zu reflektieren und auch ehrlich mit sich zu sein. Und das macht einen Angst, glaube ich. Vielen Leuten macht das Angst, sich hinzusetzen und zu fragen, mache ich wirklich das, was ich erreichen möchte, oder versuche ich da eher irgendwie wegzulaufen vor einer anderen Sache? Und ich glaube, wenn du diese Frage dir beantworten kannst und ehrlich beantworten kannst und du merkst, dass auf dem Gebiet von mentaler Gesundheit du momentan eher entgegensteuerst und nicht die richtigen Schritte setzt, dann sich auch vor Augen zu halten, dass es Möglichkeiten gibt, das zu verbessern und dass da kein Stigma zusammen verbunden sein sollte, daran auch Hilfe dafür zu holen, weil das ist eine Sache. Ich bin Sportpsychologe. Das heißt, Leute kommen zu mir, bevor sie zu einem Psychologen gehen. Psychologe ist in meiner Beschreibung, aber weil das Wort Sport davor ist, fühlen sie sich sehr viel wohler, weil die sagen, okay, da ist nicht so ein Stigma mit verbunden, als wenn ich zu einem Therapeuten gehe. Und ich glaube, da ist etwas, wo ich sage, okay, da muss auch ein bisschen die Offenheit da sein, auch die Verletzlichkeit, dass man sagt, okay, ich mache mich dafür offen, ehrlich zu sein und dann auch Schritte zu setzen, um wirklich eine Veränderung zu erreichen. Und wenn die Person Sportpsychologe heißt, Psychologe, Therapeut, whatever, ist nicht wichtig. Die Frage ist nur, hast du ein Mittel zum Zweck, der wirklich den Zweck erfüllt? Wenn du es nicht hast, dann würde ich definitiv jeden einladen dazu, Schritte zu setzen. Und wie gesagt, das kann jemand wie ich sein, das kann aber auch jemand sein, der einfach nur in Anführungszeichen Therapeut ist. Das ist so das, was ich persönlich als Mission habe, dass da auch das Stigma ein bisschen wegzuholen an der Stelle. Weil es ist nichts falsch mit zu sagen, okay, ich habe Probleme damit, ich brauche Hilfe.
Ja, vielen Dank auch für den Input zum Schluss. Und das ist, was aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig ist. Also wenn du das jetzt hörst, und ich weiß, das ist vor allem bei Männern ein Riesenthema, es wird dich nicht zu einem Lappen machen, wenn du an deinen Emotionen arbeitest und das vielleicht auch in Kombination mit einem Coach oder mit einem Therapeut, je nachdem, was für dein Thema gerade das Richtige ist, sondern du wirst dadurch definitiv auch stärker sein, weil Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung allgemein, es ist ja ein ganz, ganz vielschichtiger Prozess. Ja, und das Gym aus meiner Sicht ist ein Teil davon, aber es gibt auch ganz, ganz viele Faktoren, die das Gym eben nicht kann. Und auch diese Fähigkeit zu entwickeln, dich mit deinen Emotionen zu beschäftigen und zu lernen, damit auch entsprechend umzugehen und diese Bewertung rauszunehmen. Okay, ich bin jetzt irgendwie schwach, weil ich mich dem Ganzen stelle. Nee, es ist genau umgekehrt. Also ein Zeichen von Schwäche, dass du dich dem Ganzen nicht stellen kannst. Und auch das ist was, wo erstmal okay ist. Ja, es ist nichts falsch und das ist ein ganz normaler Teil vom Prozess, denn ich auch durchlaufen bin, du wahrscheinlich auch, und eigentlich wie jeder, der irgendwie sich mit diesen Themen auseinandersetzt, kommt irgendwann auch an diesen Punkt. Und das ist auch was, wo dir sehr, sehr viel Möglichkeiten öffnet, sei es, wenn es darum geht, eben wie du dich persönlich fühlst, wie du dich siehst, aber auch die Ergebnisse an sich, die du hast. Und das ist etwas, wo viele, glaube ich, nicht verstehen oder denken, ja, wenn ich jetzt in Therapie gehe, dann werde ich irgendwie so emotional und ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Es ist absoluter Bullshit. Ja, es ist kompletter Bullshit, sondern du wirst dadurch produktiver sein. Ne? Und das ist etwas, wo du nur durch Erfahrung auch den Beweis dafür dir holen kannst.
Ja, ja. Ich kann nur, was ich halt interessant fand, du hast gesagt, so, ja, wenn du jetzt Manders hörst, du bist dann kein Lappen. Die Art und Weise, wie ich das am besten zeigen kann, ist, Ich habe mit den stärksten Männern und Frauen in den Niederlanden und Belgien und Österreich und weiß was gearbeitet. Also wirklich, wenn du schaust in Powerlifting und Strongman, mit den stärksten Menschen, die es gibt. Wenn du es nur auf die körperliche Art und Weise anschaust, ich habe mit denen gearbeitet und am Ende sind die besseren Menschen dadurch geworden, dass wir zusammengearbeitet haben. Natürlich war das deren Tun. Es war nur, dass ich dort war und Fragen gestellt habe, ja, Hilfestellungen geleistet habe. Der größte Teil der Arbeit war von denen. Aber ich habe mit den stärksten Menschen der Welt gearbeitet. Das heißt, wenn die dann nicht Lappen werden in deinen Augen als Zuhörer, dann weißt du auch, für dich ist es auch kein Problem, da auch um Hilfe zu fragen. Weil wenn das gut genug ist für die stärksten Menschen der Welt, ist es wahrscheinlich auch gut genug für dich. Wie gesagt, das, wenn jemand dafür noch nicht bereit ist, auch okay. Ich glaube, es geht darum, wie bereit man dafür ist. Ja. Das Wichtige für mich ist, und das ist, wo meine Arbeit halt häufig vorkommt, ist, ich bin so ein Zwischenschritt zwischen einer Person, die Probleme hat, mentale Probleme hat, und einem Psychologen, der im klinischen Bereich arbeitet. Das heißt, wenn man mit mir arbeitet, wenn man schon so Tendenzen von geringem Selbstbild zum Beispiel zeigt oder Selbstwertgefühl zeigt, dann kann man mit mir arbeiten, damit man nicht komplett in so ein Loch fällt und dann zu einem Therapeuten muss und dann eine Diagnose bekommen muss und pipapo. Also da ist halt dieser Zwischenschritt da. Ich bin halt häufig in der Prävention dort. Und ich möchte halt nicht, dass Leute ja in dieses Rock Bottom quasi fallen, bevor denen klar wird, dass dort Arbeit möglich und nötig ist. Deswegen also, wenn ihr sagt, ich sehe da schon diese Red Flags, ich sehe da so ein paar Probleme aufkommen, dann schreibt mir einfach, mach einen Termin, auch wenn man nur für 45 Minuten eine Stunde plappert und am Ende sagst du, ist doch nichts für mich, kein Problem. Ich mache die Consultations beim ersten Mal, die sind komplett kostenlos, weil ich sage, wenn jemand nicht weiß, ob er Probleme hat oder Hilfe braucht, ob er noch ein bisschen Hilfe braucht, vielleicht so diese Einsichten zu haben, dann ist auch gut. Dann kommst du halt vorbei, plapperst mit mir 45 Minuten, eine Stunde, kannst es online machen, über deinen Laptop, sitzt zu Hause auf der Couch und wenn dann fertig bist und sagst so, nö, brauche ich nicht, machst den Laptop zu und schaust wieder Fernsehen oder machst whatever du machen möchtest an dem Tag. Man kann nichts verlieren an der Stelle. Deswegen, das ist mein Appell für alle, die zuschauen, die so ein bisschen auf dem Zaun sitzen. Ich weiß nicht, ob man das sagt.
Ja.
Sit on the fence.
Sitting on the fence, cool, dann vielen Dank für deine Zeit auch und auch von mir nochmal der Appell an dich als Zuhörer. Es ist okay, mit diesen Themen sich zu beschäftigen. Es wird dich stärker machen, es wird dich erfolgreicher machen und du wirst dich auch viel, viel besser fühlen. Ja, diese Aspekte, die schließen sich nicht gegenseitig aus, die ergänzen sich. Cool, wo kann man dich am besten erreichen? Wir werden natürlich auch alles in der Podcast-Beschreibung verlinken.
Ja, Webseite ist projectikigai.net und auf Instagram kann man mich finden bei @patrickthepsychologist. Mein ganzer Content ist auf Englisch, aber ich glaube, viele deutschsprachige Zuhörer sind auch gut im Englischen, also ist alles auf Englisch, aber ich spreche auch Deutsch, ich kann Niederländisch verstehen, Flämisch, all das, also ja. Multitalent an der Stelle. Dort kann man mich finden auf Instagram und auf meiner Webseite.
Perfekt, wir werden alles verlinken und wenn du dich mit diesen Themen beschäftigen möchtest, dann wende dich an Patrick. Gut, dann nochmal danke dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast und auch danke an dich nochmal als Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde mir wünschen, dass du dir einige von diesen Sachen auch wirklich mitnimmst und dass du auch diesen Teil deiner Arbeit machst. Damit verabschiede ich mich oder wir uns für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt für den Podcast und wir hören uns dann natürlich auch wieder bei der nächsten Folge, wie immer Donnerstag, 18 Uhr. Ciao, ciao.